Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht so richtig gut in der Anbetung, in der Gegenwart Gottes. Atmet so richtig auf. Und trotz Urlaub, den ich jetzt hatte für 3 Gottesdienste, war ich nicht da, weiß ich jetzt erst, was mir gefehlt hat. So die Gemeinschaft untereinander und einfach diese gemeinsame Anbetung. Es gibt nichts Schöneres, als Gott anzubeten, als zu spüren, dass er hier ist. Ich habe mich in der Bibel, wenn ich die Geschichte lese von der Frau, die über 18 Jahre lang gekrümmt und gebeugt durchs Leben ging, oft gefragt, wie es ihr ging, nachdem Jesus sie aufgerichtet hat. Ich weiß nicht, ob ihr vertraut seid mit dieser Geschichte. Im Lukas 13 finden wir die Geschichte. Dort heißt es, in einem ganz gewöhnlichen Gottesdienst war Jesus da. Diese Frau war wahrscheinlich eine regelmäßige Synagogengängerin, eine Frau, die regelmäßig in die Kirche, in die Gottesdienste ging. Dann lesen wir im Lukas 13 im Vers 11. Und unter den Zuhörern war eine Frau, die schon 18 Jahre lang krank war. Sie war verkrümmt und konnte sich überhaupt nicht mehr aufrichten. Und als Jesus gepredigt hat, hat sie ihn wahrscheinlich nicht mal visuell gesehen, weil sie so gekrümmt und deformiert war, dass sie ihre Augen ständig auf den Boden gesehen haben. Aber wisst ihr, Jesus hat sie gesehen. Genau im nächsten Vers heißt es im Vers 12, aber Jesus sah sie. Ich möchte heute Morgen gleich so am Anfang der Predigt sagen, Jesus sieht dich heute Morgen. Er weiß genau, er weiß exakt, er weiß genau auf den Punkt, wie es dir geht. Wenn wir singen, wir beten dich an mit unserem Leben, mit unserem Leib, mit unserer Seele. Er weiß genau, wie es aussieht in deiner Seele. Er kennt alle körperlichen Nöte, die hier im Raum anwesend sind. Er sieht dich, er kennt dich, er übersieht niemand. Wisst ihr, eine der Wirkungen, wenn wir zusammenkommen, die Bibel sagt, wenn immer wir zu zweit oder zu dritt zusammenkommen, dann ist er hier. Wenn Jesus hier ist, sagt uns die Bibel, ist alles möglich. Und so heißt es hier in diesem Vers 12, als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, du sollst deine Krankheit los sein. Könnt ihr euch diesen Augenblick, diesen Moment vorstellen, wo diese Frau von Jesus gesehen wurde? Diese Frau, die 18 Jahre lang gebeugt, gekrümmt, ein völlig deformiertes Leben gelebt hat. Diese Krankheit, die diese Frau hatte, lässt schwere Rückschlüsse daraus ziehen, dass sie innerlich deformiert war, total minderwertig, würdelos. Sie hatte keine Achtung mehr vor sich selber, keine Selbstachtung, keine Selbstliebe, total deformiert und ihr Körper hat aufgrund dieser inneren Krankheit nachgegeben und sie war gebeugt. Und auf einmal war sie der Mittelpunkt im Gottesdienst und Jesus rief sie nach vorne. Und dann heißt es, einer der prickelsten Momente für mich in der Bibel, und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich gerade. Und sie fing an, diesen Gott anzubeten. Ich finde, das ist eine der schönsten Geschichten, wie Jesus eine Frau, die 18 Jahre lang völlig ein reduziertes Leben gelebt hat, in einem Moment wiederherstellt. Oder denken wir an diesen Mann, der in diesem Thermalbad in Bethesda war. Es gab dort übrigens 5 verschiedene Hallen. Thermalbad, ein Wellnesscenter der damaligen Zeit. Dort war dieser Lahme und er lag 38 Jahre lang dort, in diesem Wellness-Center, in einem der Hallen. Und 38 Jahre lang hoffte er vergebens auf eine Wiederherstellung, auf eine Heilung. Aber eines Tages war Jesus dort in diesem Wellness-Center. Und eines Tages sah Jesus diesen Mann. Genau das gleiche Prinzip. Er ruft ihn zu sich oder er geht auf ihn zu und fragt, was kann ich dir denn tun? Blöde Frage bei einem Gelähmten. Und Jesus richtet diesen Mann auf, der 38 Jahre lang ein völlig reduziertes Leben gelebt hat. Und wisst ihr, die Frage, die ich mich oft gestellt habe in diesen beiden Geschichten war, war nur die Freude größer der Wiederherstellung oder kam nicht gleichzeitig auch dieser Schmerz durch? 18 Jahre und 38 Jahre lang ein Leben vergeudet, reduziert zu haben, bis man endlich diesem Jesus begegnet ist. Wisst ihr, sitzen einige hier, denen hat der Teufel, der Lügner, der Stehler, einige Jahre gestohlen, geraubt. Er hat sie in eine Enge geführt, in ein reduziertes Leben, weil sie Lügen des Teufels geglaubt haben. Und diese Lügen des Teufels, diese Bollwerke sind so stark und sind mächtig, dass sie uns innerlich deformieren und bis hin zu Krankheiten führen können. Aber heute Morgen ist Jesus hier. Heute Morgen ist dieser Jesus hier und er sieht dich. Er sieht genau, wie es in dir aussieht. Und dieser Jesus ist heute Morgen hier, um uns aufzurichten, um uns wohlzutun, um uns das zu geben, wonach unser Herz, unsere Seele innerlich schreit. Ich möchte Ihnen zum ersten Punkt ein sehr tragisches Beispiel einer Lebenslüge erzählen von einem Mann. Wir finden die Geschichte im 2. Samuel Kapitel 9. Und dieser Mann heißt Mephibosheth. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von ihm gehört habt. Mephibosheth, ein Nachkomme, ein Enkel von Saul und der Sohn von Jonathan. Und genauso ausgefallen wie sein Name, Mephibosheth, ich nenne ihn in der weiteren Predigt nur noch Mephi, genauso ausgefallen wie Mephi ist auch seine Geschichte. Mephi hat fast ein Drittel seines Jahres vergeudet, weil er von Kindheit an einer Lüge geglaubt hat. Und zwar hat Mephi diese Lüge geglaubt, dass wenn nun David der König wäre, der Nachfolger von Saul, dass es ihm an den Kragen gehen würde und dass David nur einen Wunsch hatte, Mephi umzubringen. Und so hat er von Kindheit an diese Lüge hineingepflanzt bekommen. Und schon von Kindheit an lebte er unter dieser Lüge. Das stimmte nämlich überhaupt nicht, wie wir nachher sehen werden. Und er ging weg von dieser Stadt, er ging weg von dem Zentrum. Und er ging hinaus nach Lodabar, einer Stadt, die komischerweise übersetzt heißt, ohne Worte, ein karges Land, ohne Worte, ein Land der Lüge. Wir lesen in dieser Geschichte, im 2. Samuel, im Kapitel 9, dass Mephi neben dieser inneren Ablehnung, neben dieser inneren Angst, diesem inneren Zwang, sich immer verstecken zu müssen, sich nicht zeigen zu können, dass er aufgrund von dieser Lebenslüge sogar körperlich krank wurde. Als er 5 Jahre alt war, da hat eine Dienerin von seiner Familie, eine Helferin, eine Dienerin, hat ihn auf der Flucht vor David fallen lassen und seit diesem Moment hinkte er, manche Übersetzungen sagen sogar, er war gelähmt. Könnt ihr euch diese schwere Deformierungen vorstellen? Er lebte in Lodabar, in einem Land ohne Worte. Versteckte sich die ganze Zeit, sein ganzer Besitz, sein ganzes Erbe, was ihm eigentlich zustand, hat er nicht in Besitz genommen und er lebte Tag für Tag, versteckte er sich. Ein völlig reduziertes Leben in Einengung, in ständiger Furcht. Und neben dieser inneren Ablehnung, ein Kind spürt es genau, ob es Raum hat zu leben oder ob es unter ständiger Angst, Furcht, Ablehnung, sind für Kinder Traumas. Denn dieses Trauma, gestürzt zu sein, ein schwerer Unfall, gelähmt und alles ausgelöst von einer Lebenslüge, David will dich umbringen. Und eines Tages geschieht es, dass die Diener, die Bediensteten von David finden diesen Mephi und sie nehmen ihn mit und sie zerren ihn mit in den Palast von David. Und als er in den Palast von David kommt, da legt er sich, da wirft er sich auf den Boden und er winselt um Gnade. Das Wort, das hier verwendet wird, das heißt, er stöhnte aus dem Inneren, er winselte wie ein Hund um Gnade. Und jetzt geschieht etwas, genau dasselbe, was dieser Frau geschehen ist, die 18 Jahre lang gebeugt war. Jetzt geschieht etwas, was diesem Mann geschehen ist, der 38 Jahre lang ein reduziertes Leben hatte. Ich habe den Bibelvers auf Folie, 2. Samuel 9, Vers 7. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Gnade oder Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen, und ich will dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Seht ihr, dieser eine Tag war der entscheidende Tag in dem Leben von Mephibosheth. Dieser eine Tag, wo er dachte, jetzt kommt mein Ende, war der neue Beginn in einer neuen Lebensqualität. Jetzt begegnet er dem König. Und nachdem Mephi dies gehört hat, da bleibt er weiter auf dem Boden und er winselt wie ein Hund. Und er sagt sogar im Vers 8, er warf sich erneut zu Boden und sagte, David, ich bin es nicht wert, dass du mir deine Gnade gibst. Ich bin noch nicht mehr wert als ein toter Hund. Seht ihr, diese Lebenslüge war so ein Teil von ihm geworden. Selbst als er das hört, da sagt er, das ist zu schön, um wahr zu sein. Aber es war die Wahrheit. Und in einem Moment, wir wissen nicht genau, wie alt er war, aber man schätzt, er war so Anfang 20. In einem Moment ändert sich seine Lebensqualität drastisch. Wodurch? Indem er der Wahrheit begegnet. Und es sind 5 Punkte, die ich auch kurz auf Folie habe, die in diesem Vers drinstecken. Erstens, David sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Sie hatte die ganze Angst, die sich aufgebaut hat, um diese Lebenslüge, diese Einengung. Du bist abgelehnt. Man möchte dich nicht. Du hast keinen Raum zu leben. David möchte dich umbringen. In einem Moment wird diese Angst zerbrochen. Indem der König, und das ist der entscheidende Punkt, indem der König, der die Autorität hat, indem er spricht, fürchte dich nicht. Wisst, das ist eine Sache, ob ich von hier vorne zu dir sage, fürchte dich nicht, ob ein Seelsorger, ein Hauskreisleiter zu dir sagt, fürchte dich nicht, aber wenn Jesus seinen Finger auf dich richtet und hineinspricht in deinen Geist, fürchte dich nicht, dann ist es dieses Wort der Autorität, weil er der Friedefürst ist. Zweiter Punkt, ich will Gnade, Barmherzigkeit an dir tun. Dieser Mephi erlebt etwas, was so viele von uns dringend immer wieder erleben müssen, Gnade zu empfangen. Besonders wir Schwaben, die wir ja alles können, wir können alles erarbeiten, außer Hochdeutsch zu reden. Mephi erlebte etwas in einem Moment. David sagte, du brauchst überhaupt nichts tun. Du brauchst nichts wieder gut zu machen. Es ist alles schon gut. In einem Moment zerbricht er dieses ganze Lügengebäude an Leistung. Dieses ganze Gewinsel, dieses Geheule. Und er zerbricht es und sagt, ich will dir gnädig sein. Und der dritte Punkt, es ist dir ein Sinnbild übrigens auf Jesus Christus. Der dritte Punkt, ich will dir den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben. Jesus ist gekommen, wozu? Dass er die Werke des Teufels zerstöre und auf dass er uns zurückgibt, was uns die Sünde geraubt hat. In einem Moment bekam dieser Mephi alles wieder zurück, was ihm eigentlich gehörte als Enkel von Saul. Seht ihr dieses Leben? Es ist ein Sinnbild für Christen, die so verhaftet sind in Lebenslügen. Sie haben Millionen von Segnungen auf dem Konto und leben von ein paar Cent, weil sie den Lügen des Teufels glauben. Versteck dich, du hast keine Lebensberechtigung. Manche haben auch Angst vor dem himmlischen Vater und turnen ihm irgendwelche Gerechtigkeitsübungen vor, als ob Gott davon beeindruckt wäre. Und der Punkt 4. Punkt, der mir sehr zugesagt hat, du sollst täglich an meinem Tisch essen. Mephi wird über Nacht zum Feinschmecker. Während er vorher noch in McDonald's sich verstecken musste, irgendwelche Brote zu Hause essen musste, darf er nun täglich am Tisch des Königs essen. Hey, wenn du ein bisschen liest, was die damals aufgetischt haben an dem Tisch des Königs. Der hat in ein paar Wochen kiloweise zugenommen. Wiederherstellung. Punkt 5, das lesen wir dann im nächsten Vers. Und er bekam sogar noch einen Diener mit Namen Ziba dazu. Und David sagte zu Ziba, Ziba, komm her, ich habe genug Diener, ich habe genug Helfer. Ab jetzt gehörst du Mephi. Was immer Mephi braucht an Nöten, wo er irgendwelche Hilfe braucht beim Hausputz, Mephi, hier ist Ziba. Ihr könnt euch vorstellen, was in diesem Vers, diesem einen Vers drinsteckt, an Wiederherstellung. Es ist ein Sinnbild auf Christus, der zuerst mal kommt hinein in unsere Situation und den Frieden ausspricht. Er sagt, fürchte dich ab jetzt nicht mehr. Ich bin hier. Egal, ob du dich 18 Jahre lang, ob du dich 38 Jahre lang, 20 Jahre lang, wie dieser Mephibosheth gefürchtet hat, jetzt bin ich hier. Und er gibt dir zurück, was dir geraubt wurde. Als ich diese Geschichte gelesen habe, war ich erschüttert, wie dieses Leben von schwerer innerer Deformierung. Mephi war ein Mann, der völlig unter Angst, Ablehnung, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit gelebt hat. Wir sehen es in seiner Reaktion, dass er winselt wie ein Hund, kein Selbstwert mehr. Bis hin zu körperlichen Schmerzen. Leute, Lebenslügen, denen wir glauben, haben nicht nur die Auswirkung auf unsere Seele, sondern sie können bis hin zu psychosomatischen Auswirkungen in unserem Körper nach sich ziehen. Oder aber durch Lebenslügen verstricken wir uns immer wieder so sehr in Geflechte, dass es sogar Unglück, Enge, Fluch nach sich zieht. Aber eines Tages begegnet dieser Mephi diesem König. Wisst ihr, was ich das Schönste finde an dieser Geschichte? Dass dieser König von sich aus diesen Mephibosheth gesucht hat. Wieso? Er hatte nämlich einen Bund gemacht mit dem Vater von Mephi, mit Jonathan. Und sie hatten sich geschworen bei ihrem Leben. Und sie haben gesagt, wenn immer dir was passiert, dann sorge ich für dich. Und David, wenn dir was passiert, dann sorge ich für dich und deine Nachkommen. Nachdem Jonathan gestorben war und auch Saul, fühlte sich dieser David, diesem Bund, diesem Eid, diesem Schwur verpflichtet. Und deshalb suchte er. Er suchte diesen Mephibosheth, um endlich diesen Schwur, diese Wahrheit ihm bekannt zu machen. Mich oft gefragt, wie dieser Mephibosheth sich gefühlt hat, dass er gesagt hat, all mein Leben, meine Jugend, meine Teenagerzeit, meine Kindheit habe ich vergeudet, weil man mir Lügen erzählt hat. Alles wäre völlig unnötig gewesen, wie ein Kropf, bis er endlich der Wahrheit begegnet ist. Leute, das ist heute Morgen die frohe Botschaft. In dem einen Moment, wo wir der Wahrheit begegnen, ändert sich alles. Da kann kein Lügengebäude, egal wie groß es ist, kann sich mehr halten, sondern wenn die Wahrheit uns ins Gesicht blickt, dann bricht alles in sich zusammen. Dieses Lügengebäude war massiv. Die Bibel nennt es Bollwerke. Das ganze Leben von Mephibosheth hat sich um diese Lüge aufgebaut. Ich muss mich verstecken. Man will mich töten. Ich habe keinen Besitz. Alles eine Lüge. Und in einem Moment fällt es zusammen. Die Bibel sagt doch, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Seht ihr, und weil Jesus diese Wahrheit weiß über dich und über mich, deshalb sucht er dich, wie David gesucht hat, diesen Mephibosheth. Und Jesus sucht diese Leute, die sich verstecken, die sich verbergen, die ein reduziertes Leben fühlen. Und er sagt, und jetzt, heute, begegnest du der Wahrheit. Lebenslügen, denen wir glauben, entstehen meist schon oder sehr früh schon in der Kindheit. Sie lösen manchmal Traumas aus oder sie sind wie ein Trauma oder ziehen Traumas nach sich und sie werden so ein Bollwerk in uns. Irgendwann hat dieser Mephi diese Lüge geglaubt. Sein ganzes Leben hat sich darauf eingestellt. Die einzigste Chance, um frei zu werden, ist, indem wir der Wahrheit, Jesus Christus, begegnen. Damit für euch im zweiten Punkt vielleicht ein bisschen transparenter, greifbarer, nachvollziehbarer wird, möchte ich eine sehr persönliche Geschichte von mir erzählen, wie ich in Lebenslügen verstrickt war in meiner Kindheit und Jugend und wie Jesus mich freigemacht hat. Ich denke, wir können daraus auch Prinzipien ableiten oder Dinge ableiten, die für dich ganz persönlich zur Hilfe werden. Ich bin das vierte und letzte Kind in unserer Familie und das dritte Kind vor mir wurde tot geboren. Und deshalb war ich, so erzählt meine Eltern, nicht unbedingt gewollt, aber auch nicht unbedingt nicht gewollt. Der Altersabstand war dadurch sehr groß zu meinen Geschwistern. Und ich kam natürlich, wie es oft bei so Kindern ist, ihr wisst, dass die Dinge im Mutterleib schon eine Auswirkung auf uns haben. All die Ängste, die meine Mutter durchgemacht hat, wird das vierte Kind wieder sterben. Oder wieso bin ich nochmal schwanger geworden, weil sie beide schon vorgerückten Alters waren. Ich kam dann als der absolute Frühgeburt zur damaligen Zeit, war das nicht so üblich, dass ein Kind Ende vom siebten Monat einfach so durchkommt. Mein Vater erschrak, als er mich sah und sagte, was ist auch das? So ein Kind ziemlich verschrumpelt. Das war eine tolle Begrüßung. Und ich war von Kindheit an ziemlich schwächlich, immer kränklich, komischerweise. Man wollte mich dann sogar im Alter zwischen 5 und 12 mehrmals in Kur schicken, weil ich zu dünn war. Wie gesagt, durch die Befreiung von Jesus wurde ich zum Feinschmecker, da komme ich nachher drauf. Und bei einer Routineuntersuchung wurde dann zu allem Überfluss übersehen, dass das Bein oder der Fuß, Schwäbisch ist ja der Fuß, das Ganze, aber ich glaube, man sagt, das Bein nicht richtig angewachsen war. So hat man sich dann gewundert, dass mit 2 Jahren ich noch nicht angefangen hatte oder keinen inneren Drive hatte zu laufen. Man hat dann festgestellt, oh, ist nicht richtig angewachsen in der Hüfte. Da musste ich 2,5 Jahre ein Gestell tragen. Tagsüber und auch nachts wurde das Bein hochgehängt, damit der Fuß in einer ruhigen Position war. Ich erinnere mich noch einmal, als mein Vater unten gepredigt hat, habe ich mich aus dem Bett gewälzt, weil das auch wahnsinnige Schmerzen sind und für so ein bewegliches junges Kind eine Einengung. Dann habe ich mich aus dem Bett gewälzt und hing nun an der Decke angekettet und baumelte mit dem Kopf und habe unten meinen Vater predigen gehört. Dann habe ich dann nach ihm geklopft, die Mutter kam. Das waren alles so Traumas, Stück für Stück, die sich irgendwie in meinem Leben aufgebaut haben. Durch den Altersabstand empfand ich mich immer wie so ein Anhängsel. Meine Mutter hatte sehr tolle, gute Gespräche, auch mein Vater mit meinen Geschwistern. Und ich war irgendwie so, der Altersabstand konnte ja noch nicht mitreden, als die schon 12, 13 waren, war ich noch 3 und so weiter. Und dann entwickelte sich so aus der Summe aller Dinge, ich kürze auch ein bisschen ab, diese Geschichte, aus der Summe dieser ganzen Punkte geschah Folgendes. Meine Eltern haben nichts irgendwie mit Absicht getan. Das ist immer der Punkt, dass die Eltern nie etwas mit Absicht tun. Aber der Teufel benutzt jeden Spalt, den er irgendwie kriegen kann, und er kommt hinein. Jesus sagt, im Gegensatz zu dem guten Hirten ist er der Räuber. Er ist der stiehlt, der raubt, der mordet. Er ist der Vater jeder Lüge. Und in mir hat sich aufgebaut, in meiner Kindheit, aus der Summe aller Faktoren, ein wichtiger Punkt vielleicht wäre noch zu nennen, in meiner Familie herrscht ein ziemlich hohes Leistungsdenken. Leistung gut, Micha gut. Leistung gut, Person gut. Ich komme aus einer Dynastie von Handwerkern, Plattenlegergeschäft, Gipsergeschäft etc. Und ich konnte halt nur Gitarre spielen und predigen. Siehst du ziemlich übel aus mit handwerklichen Dingen. Wenn ich einen Hammer in die Hand genommen habe, kam irgendein größerer Onkel oder der Bruder und sagt, das mache ich. So quasi, du bist so dumm dazu. All diese Summe hat dazu geführt, dass sich in mir ein Lügengebäude aufgebaut hat aus totaler Minderwertigkeit. Ein Lügengebäude aus totaler Suche nach Bestätigung und nach Liebe. Ein Schrei in mir nach Liebe, nach Bestätigung und nach Wert. Und gleichzeitig, das Fiese vom Teufel ist dann, er nimmt dich auf die Schiene und sagt, jetzt zeigst du es ihnen aber, ein Leistungsdruck, ein totales Leistungsdenken. Du kommst hinein in die Mühlen des Teufels. Aber Jesus, habe ich vorhin schon gesagt, ist gekommen, um was zu tun? Um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir begreifen müssen, dass Jesus gekommen ist, um alle Werke, auch die Lügen des Teufels, um uns nicht zu therapieren und um uns zu helfen nur, sondern um sie zu vernichten, zu zerstören, sie zu explodieren zu lassen und sie zu nehmen ins äußerste Meer, auf das wir frei davon sind. Es hat sich bei mir so geäußert, ich war total verschüchterter, minderwertiger kleiner Junge. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte meine erste Band mit 13 und dann hatten wir auf so einer Konferenz gespielt und zu allem Überfluss hat dann der Moderator gesagt, jetzt sagen uns die Jungs noch was. Als 8 Augen, 4 Augenpaare mich anblickten und sagten, du sagst was. Ist dahinter ein Instrument, kann man sich hervorragend verstecken. Viele Künstler auch verstecken sich hervorragend hinter ihrem Instrument, weil sie nicht preisgeben müssen, wie es aussieht in ihrer Seele. Und dann stand ich damals vor 800 Personen. Wisst ihr, was geschah? Ich bekam kein einziges Wort heraus. Was hat es nach sich gezogen? Weitere Minderwertigkeit. Du kannst nichts. In mir war immer der Wunsch so, ich möchte mal das Wort Gottes predigen. Ich möchte vor Leuten stehen können. Und dann stehst du vor 800 Leuten und bekommst nicht mal ein Wort raus. Rote Birne, Schweißflecken, trockener Mund, nichts. Die 4 Jungs haben mich nachher unheimlich ermutigt. Warum hast du denn nichts gesagt, du Idiot? Sag, weil ich nicht konnte. Steht da? Und dann baut sich ein weiteres Lügengebäude in dir auf. Innerlich, durch Tagträume, baust du dir Lügen auf, was du alles Tolles machst. Erzählst du dann in der Schule, was du alles Tolles machst und tun kannst. Und du brauchst die nächste Lüge, um die erste Lüge zu verdecken und so weiter. Es ist unheimlich stressig, in einem Lügengebäude zu leben. Es ging dann so weit, ich war bei allem ein bisschen später dran, bedingt auch durch die Kindheit. Ich konnte übrigens dann erst mit 5 laufen, als das Gestell weg war. In der Pubertät, auf einmal wuchsen alle in meiner Klasse, nur ich nicht. Meine Eltern sagten, bist halt ein bisschen später dran als Frühgeburt. Hilft dir nichts, wenn die anderen schon 20, 30 Zentimeter größer sind. Dann die Schuhe geklaut von meinem Vetter, der hatte hohe Absätze. Fürchterlich in der Pubertät, da schlägt der Teufel volle Kanne rein. Und dann die Sprüche, die Aussprüche deiner sogenannten Kameraden in der Schule. Worte können so verletzend sein. Es kam dann dazu, ich habe das vorhin schon gesagt, dass neben innerer völliger Deformierung eine Psychosomatik dazu kam. Ich hatte auf einmal unerklärliche Kreislauf- und Magenprobleme, war 2 Wochen am Stück im Krankenhaus. Die Ärzte fanden natürlich nichts. Was sollen sie auch finden, wenn die Seele krank ist? Nimm ein paar Traubenzuckerle, hat eine Ärztin zu mir gesagt. Ich habe gesagt, Dankeschön. Ich kann mich erinnern, an einem Tag, da war ich zu Hause und meine Eltern waren weg. Ich war allein zu Hause und ich schaute in den Spiegel. Und ich sah ziemlich mitgenommen aus. Auch damals noch ein bisschen abgemagert und wollte mich wieder in Kur tun wegen Dünnheit. Das war aber das letzte Mal seitdem in meinem Leben, dass man mich in Kur tun wollte wegen Dünnheit. Und in dem einen Moment, als ich in den Spiegel schaue und über mich selber erschrocken war, da war es, als ob eine Stimme aus dem Spiegel zu mir spricht. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich möchte dich wiederherstellen. Leute, das war wie wenn ich in einem Moment der Wahrheit begegnet bin. Ich liebe dich. Und ich werde dich wiederherstellen. Ich kann euch nur auch sagen, dass so in einem Prozess innere Heilung kam. Ich all die Dinge ans Licht bringen durfte, alles auch mal aussprechen konnte, was mich von Kindheit an gequält hat. Alles loswerden konnte, meinen wahren Wert gefunden habe. Wisst ihr, es tut so gut, wenn die Lüge von Leistungsdruck zerbrochen wird. Wenn man endlich befreit aufleben kann, Raum bekommt für sein Leben, habe ich gesagt, ich kann zwar keine Platten legen, ich kann keine Bretter sägen, ich kann keine Nagel hineinnageln, aber ich kann Anbetung machen und kann das Wort Gottes predigen. Wenn man auf einmal seinen Wert, seine Würde zurückbekommt. Und ich wurde zum Feinschmecker, wie ihr seht. Genau das erlebt, was Mephibosheth erlebt. In dem einen Moment, wo Jesus mir begegnet war, zerbrach dieses Lügengebäude. Es fiel in sich zusammen. Fürchte dich nicht. Angst, Reduzierung war ein für alle Mal weg. Weggepustet. Zwänge, Ich habe erlebt, was Gnade ist, ohne Leistung geliebt zu sein. Es tut so gut, zu wissen, ich bin ohne Leistung geliebt. Bei mir war es auch so, wie bei dieser, vielleicht bei dieser Frau oder diesem Mann oder wie auch bei Mephibosheth. Als diese Heilung kam durch die Begegnung mit dem König, war gleichzeitig auch so ein Schmerz da. All die verlorenen Jahre in der Teenagerzeit, in der Kindheit. Aber ich kann euch ein Geheimnis sagen, und es ist dieses Geheimnis dieser Frau, die spontan anfing, Gott zu preisen, nachdem Jesus sie geheilt hatte. Das heißt, als sie aufblickte zu Jesus, da pries sie Gott, den Vater im Himmel. Weil die Freude der Errettung, die Freude der Erlösung, die Freude der Heilung ist so stark, dass dieser Schmerz überwunden wird. Jesus ist der Zurückerstatter, er ist der Wiederhersteller. Was könnten so Lebenslügen sein, die dich betreffen? Was könnten Lebenslügen sein, worauf du dein Leben aufgebaut hast? Wisst ihr, eine der größten Lebenslügen, die der Teufel immer wieder schafft, uns einzuflößen, auch schon von Kindheit an, ist Ablehnung und Minderwertigkeit. Ich bin immer wieder so überrascht davon, wenn du über Ablehnung und Minderwertigkeit lehrst oder auch in Befreiungsdiensten diese Mächte ansprichst an Ablehnung und Minderwertigkeit, wie viele davon betroffen sind. Das sind die zwei Hauptwaffen des Teufels, um unseren Selbstwert zu zerstören, Ablehnung und Minderwertigkeit. Es sind schon 1000 Worte, 1000 Gedanken durch deinen Kopf gegangen, schon von Kindheit an, die dich dazu gebracht haben, ein Lügengebäude aufzubauen. Die zweite Lebenslüge, unter der viele, viele leiden, ist dieses Leistungsdenken. Ich werde nur geliebt, nur Anerkennung, habe nur Wert, wenn ich etwas leiste. Leute, das höhlt uns innerlich aus, dieser Leistungsdruck. Es höhlt uns innerlich aus, bis wir der Wahrheit begegnen. Und diese Wahrheit ist heute Morgen hier. Jetzt im letzten Punkt möchte ich uns ganz kurz nochmal zusammenfassen, das Entstehen und Auswirken von Lebenslügen und wie wir davon frei werden können. Ich habe das auch auf Folie, wenn du nochmal mich kurz unterstützt. Vielen Dank. Entstehen und Auswirkungen von Lebenslügen. Sie entstehen oft schon sehr früh. Bei Mephibosheth von Kind an, nachdem er geboren wurde, konfrontiert mit einer Lebenslüge. Sie werden oftmals begünstigt durch traumatische, sie sind sehr eindrückliche, nachdrückliche Erlebnisse oder sie ziehen Traumas nach sich. Dieses Trauma, auf der Flucht gestürzt zu sein, basierte allein auf dieser falschen Annahme, auf dieser Lebenslüge. Daraus erwächst eine innere falsche Annahme, die zur Überzeugung wird. Eine falsche Annahme, es könnte so sein oder man wird konfrontiert, wird zur Überzeugung und wird ein Teil von dir selber. Es hat psychische Auswirkungen, innere Verformungen bis hin zu körperlicher Auswirkung. Ich glaube, dass diese Frau, die 18 Jahre lang gebeugt war, so innerlich deformiert war, dass ihr Körper letztendlich nachgegeben hat. Dieses Wort, das verwendet wird in der Bibel für Krankheit, ist nicht das übliche Wort, das die Bibel verwendet für Krankheit, sondern es ist ein Wort, das deutlich hinweist auf einen psychosomatischen Zusammenhang. Meine ganze psychosomatischen Magenschmerzen, Kreislaufbeschwerden hatten einzig und allein ihren Hintergrund in der Lebenslüge. Man kommt nicht hinein in die Segnungen, die einem eigentlich zustehen als Nachkomme des Königs. Seht ihr, Mephi, der hatte ein riesiges Vermögen, er erbte das gesamte Vermögen von Saul und lebte von ein paar Cent. Wenn du einer Lebenslüge glaubst, gehört dir eigentlich ein gesamtes Konto an Segnungen Gottes und du lebst völlig reduziert, weil du diesen Lügen glaubst. Eine reduzierte Lebensqualität, die einzig und allein auf einer Lüge basiert. Man lebt im Land der Lüge. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Lodabar heißt Land ohne Worte. ohne Worte, keine gültigen Worte. Die Bibel bezeichnet dieses Land der Lüge ohne Worte. Diese Worte haben eigentlich keine Gültigkeit, bis du endlich dich verabschiedest, herausgehst aus diesem Land und hingehst zum König. Dann der zweite Teil auf der Folie. Wie werden wir frei davon? Freiheit durch Begegnung mit dem König. Mephibosheth wurde frei, als er diesem König begegnete. Dieser König hat einen Bund gemacht, ein verpflichtendes Versprechen mit seinem Vater, dem er verpflichtet war. Seht ihr, Gott hat, indem er Jesus seinen Sohn gesandt hat, ein verpflichtendes Versprechen gemacht. Er möchte durch Jesus die ganze Menschheit erlösen, wiederherstellen. Wer immer das hört, wer immer diese Wahrheit hört und annimmt, der wird frei. Diese Würde wird wiederhergestellt und wir dürfen am Tisch der Segnungen sitzen. Könnt ihr euch das vorstellen bei Mephibosheth, wie in einem Tag sich plötzlich sein gesamter Lebensablauf änderte? Von Verstecken, von Rückzug, von immer sich nicht zeigen können, nicht auf die Straße hinausgehen können, sich verbergen, niemand sagen können, wie man heißt, woher man kommt, zu wem man gehört, zu welcher Familie, läuft er mit geschwellter Brust über die Gänge des Palastes und hat jeden Tag ein 5-6-Gänge-Menü, hat einen eigenen Diener. Die Lebensqualität ändert sich, wenn wir Jesus Christus begegnen. Seht ihr, die Begegnung mit Jesus ändert alles. Er ist der König, er ist der, der in Autorität ist. Und das Wort, das hier der Schlüssel ist für uns heute Morgen, das Wort ist eines Tages. Viermal in allen Geschichten, die ich so zusammengebunden habe, wie ein Strauß, taucht dieses Wort auf. Eines Tages war aber Jesus in diesem Gottesdienst. Und diese Frau, die 18 Jahre lang gebeugt war, eines Tages aber war Jesus in dem Wellness-Center und begegnete diesem Mann, der 38 Jahre lang gebeugt war. Eines Tages aber ließ David Mephi zu sich holen. Eines Tages sprach Gott zu mir, als ich in den Spiegel schaute. Heute Morgen ist ein Tag. Jesus sucht nach dir, um dich wiederherzustellen. Seht ihr, die Begegnung mit dem König, mit der Wahrheit, ändert alles. Die Begegnung mit der Wahrheit, wenn die Wahrheit ein Wort spricht, dann ändert sich alles. 2. Korinther in Kapitel 10 heißt es, denn unsere Möglichkeiten sind nicht fleischlich, sondern sie sind mächtig. Sie sind mächtig, im Dienst Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken, alles Hohe, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Wir nehmen es gefangen und unterstellen es und unser Denken dem Gehorsam gegenüber Christus. Leute, habt ihr das gehört? Unsere Möglichkeiten sind mächtig. Vor kurzem kam jemand zu mir, sagte, ich war bei einer Therapie oder bei einer Seelsorge und hat mir gesagt, das wird ein ziemlich hartes Stück Arbeit. Hat man dir auch gesagt, dass das Wort Gottes was ist? Mächtig. Es ist hochwirksam. Ein Tropfen von dem kostbaren Blut von Jesus ist mehr an Wirksamkeit als alle Gifte dieser Welt. Ein Wort von Jesus ist mehr wert als alle gebündelten Flüche, die über dieser Erde kursieren. Das Wort ist mächtig. Festungen können zerstört werden. Elberfelder übersetzt Vernünfteleien. Das ist genau der richtige Ausdruck. Genau perfekt übersetzt. Vernünfteleien sind falsche, skurrile Annahmen, die überhaupt nicht stimmen. Lebenslügen können vernichtet werden durch das Wort von Gott. David hat den Bund, Gott hat den Bund gemacht. Und er hat Jesus gegeben. Und weil er diesen Bund gemacht hat, möchte er, dass alle hineinkommen in die Segnungen des Bundes. Er sucht dich heute Morgen. Und er sucht dich genau in dem Platz, in dem Land, wo du lebst, in dem Land ohne Worte, wo du noch nicht der Wahrheit glaubst. Er sucht dich, um dich heute Morgen frei zu machen. Er ist der König aller Könige. Er begegnet uns heute Morgen nicht als Richter, sondern als der Vater, als der Wiederhersteller, als der, der uns zurückgeben möchte, was die Sünde geraubt hat. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, egal, ob du 2 Jahre, 3 Jahre, lass es von mir aus 38 oder 48 Jahre sein, egal, wie lange du in dem Geflecht der Lüge gelebt hast, die Rückerstattung überwindet jeden Schmerz. Die Freude, endlich in der Freiheit leben zu können. Ich möchte euch dieses Prinzip mitgeben, dieses Prinzip, das auch noch darüber meditiert, vielleicht euch das nochmal anhört, vielleicht auch in Kleingruppen nochmal drüber sprecht. Was kann eine Lebenslüge in meinem Leben sein? Und wie kann ich davon frei werden? Wir möchten jetzt heute Morgen den Heiligen Geist noch bitten, dass er kommt. Die Bibel sagt, dass die Salbung, die Befähigung, die der Heilige Geist gibt, die wird uns alles erklären. Ich kann jetzt noch stundenlang predigen, euch versuchen, es zu erklären. Ich glaube, das Wort Gottes hat schon genügend Kraft, Dynamit gezündet. Jetzt erklärt dir der Heilige Geist für dich ganz persönlich, wo du in Lebenslügen drinsteckst. Es kann auch sein, dass prophetische Worte noch aufdecken, enthüllen, noch zusätzlich in der Schärfe hineingehen und bestimmte Punkte ansprechen. Ich weiß nur eins, das Wort Gottes ist hier, die Wahrheit ist hier und der Heilige Geist ist hier. Von dem her ist alles möglich. Und ich möchte uns einladen, dass wir Jesus anbeten. Wir stehen zuallererst vor dem Thron der Gnade und beten ihn an. Ich möchte aussprechen, dass aller Leistungsdruck jetzt auch aufhört. Ihr müsst Jesus nichts vorturnen. Er hat alles schon vorgeturnt am Kreuz. Er hat so geturnt und getan, gearbeitet, gerackert, dass er ausgerufen hat, es ist alles vollbracht. Wenn ihr wollt, dann steht doch auf und dass wir das auch ganz plastisch ausdrücken. Wir stehen vor diesem Gnadenthron und wir beten diesen Jesus an. Und Vater, ich segne nochmal dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist hier war, um uns zu verdeutlichen, um zu uns zu reden. Und Heiliger Geist, wir laden dich aber nochmal ganz bewusst ein, komm jetzt. Sprich du zu unserem Herz. Alles, was ich verbergen möchte an Lüge, alles, was ich verbergen möchte an inneren Geflechten, ich nehme Autorität drüber. Ich nehme es gefangen und unterstelle es dem Gehorsam gegenüber Jesus. Alles Hohe, was sich erhebt über die Erkenntnis, wie du über uns denkst, Herr. Wo immer wir leben in Bereichen, Herr, wo wir nicht in den vollen Segnungen leben, die du uns erkauft hast. Komm jetzt mit Freiheit, Herr. Ich proklamiere, dass die absolute, die allein gültige Wahrheit Jesus selber hier ist. Und dann wird gesagt, wenn wir dich anschauen, werden wir verwandelt, Herr. Deshalb schauen wir in deine Angesicht, Herr, in dein Gesicht. Wir liegen nicht mehr winselnd auf dem Boden, Herr, wie dieser Mephi am Anfang, sondern wir verstehen, du hast uns erlöst, erkauft, ohne eigene Leistung, ohne dass wir was dazu tun konnten, Herr. So nehmen wir in Besitz, Herr, aus Gnade, aus Liebe, Herr. Danke, Herr.